Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wenn wir eine Umfrage starten würden, wer von unseren Hörerinnen und Hörern einmal über den Atlantik segeln möchte, würden vermutlich 80% ganz laut hier rufen. Es ist und bleibt einer der größten Träume von uns Seglern. Yachtredakteur Morten Strauch hat sich den Traum erfüllt. Er ist auf einer Hanseyacht auf 34 Fuß, also 10,5 Meter, von Miami nach Cuxhaven gesegelt. Die einzelnen Etappen erzählt er uns gleich, aber insgesamt 7 Wochen auf dem Wasser, 5300 Seemeilen. Morten, wie lange hattest du Seebeine danach?
Also das geht natürlich relativ schnell wieder vorbei, weil man der Alltag saugt das quasi wieder auf.
Ja, schade, ne?
Ja.
Erzähl uns, wie bist du dazu gekommen und warum hast du das überhaupt gemacht und wie kann man das als Festangestellter eigentlich machen, dass man sich eigentlich dann 9 Wochen rausnimmt?
Ja, also womit fange ich an? Wie kam es dazu? Also mein Bruder Timo, der ist hat 2 Jahre auf seinem Boot gewohnt und wollte eigentlich ursprünglich um die Welt segeln. War dann ein Jahr in der Karibik, da war er schon angekommen. Und dann kam aber ein Kind dazwischen, also seins. Und seine Freundin ist halt wieder nach Deutschland geflogen. Er dann später auch zur Geburt. Und dann war das Boot aber noch da. Also er ist vorher noch nach Miami gefahren. Und da war halt die Frage, wie kommt das Boot zurück oder was wird damit gemacht? Und da kam ich dann ins Spiel. Und habe gesagt, du, hör mal, das ist mein Lebenstraum, einmal über den Atlantik zu segeln. Ich bin dabei. Wow. Ja, und so kam es, dass wir beschlossen haben, zu zweit das Boot halt wieder zurück nach Hause zu segeln.
Ihr seid zu zweit dann los, was ich nicht ideal finde. Ich fand zu zweit unfassbar anstrengend, also wirklich absolut grenzwertig. Ging es dir nicht so?
Na, es gab natürlich mal Momente, wo man sich vielleicht auch mal kurzzeitig auf den Keks ging.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht menschlich, sondern ich meine einfach von den Schichten her.
Ja, die Schichten, man kommt halt rein in den Rhythmus, ne? Ich meine, du kannst halt keine Nacht durchschlafen auf dem Wasser, ist klar. Aber du bist jetzt auch nicht, wir sind ja nicht auf einer Rennziege unterwegs gewesen. Also es war ja nun halbwegs entspannt. Das ist ein, wenn du da mit 5 Knoten oder sowas durchschnittst oder 4 Knoten, aber in der Atlantik segelst, das ist schon in Ordnung. Also es ist natürlich auch anstrengend gewesen, aber es war eigentlich auch, ich fand das eigentlich auch sehr reizvoll, dass wir das zu zweit machen. Dann halt mit meinem Bruder zusammen, ist natürlich dann, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und das muss man dann machen.
Bewundernswert. Erzähl uns mal von der Tour. Also ihr seid in Miami los. Wo habt ihr da gelegen?
Wir haben in Miami vor Anker gelegen. Also mein Bruder, der hatte so einen einzelnen Ankerplatz gefunden, wo man ankern durfte. Irgendwie zwischen so künstlichen Inseln, wo die reichen Leute wohnen. Und da hat er dann quasi seinen Platz gefunden für Umme.
Also ihr wolltet dann wahrscheinlich auch unbedingt noch vor der Hurricane-Saison, die ja irgendwann so im Juli, August losgeht, dann lossegeln.
Auf jeden Fall.
Und dann seid ihr von Miami erstmal nach South Carolina. Was war das für ein Trip? Und ich stelle es mir traumhaft schön vor.
Ja, das war der erste Schlag. Das waren rund 450 Seemeilen durch die Sargasso-See. Das war schon wahnsinnig toll. Also wir sind halt mit der Hilfe des Golfstroms halt hochgefahren. Der hat uns halt auch mitgeführt. Deswegen waren wir da auch relativ schnell. Und du hast natürlich die ganze Zeit irgendwie Squalls um dich herum und irgendwie Blitze und Wetterleuchten über Land.
Echt, ne?
Aber das ist eher so eine Kulisse, du brauchst ja keine Angst zu haben. Das ist einfach unglaublich faszinierend, da auf dem Wasser zu sein.
Was war mit Sargasso-Algen?
Das war gar nicht so schlimm. Also wir sind nie in so einen Riesenteppich reingekommen. Einmal später in so einen etwas größeren, aber nicht diese Riesenteppiche, wo man da mit seinem Boot festhängt und dann erstmal gar nicht mehr rauskommt.
Und dann wart ihr ein paar Tage in South Carolina. Beschreibt mir, wie das da ist. Also einige, die uns zuhören, kennen das eventuell von dem Film Der Gesang der Flusskrebse. Auch das mit den Marshlands und so, das muss ja ein unfassbar schönes Land sein.
Es war sehr, sehr schön. Also ich fand das auch viel besser als Miami zum Beispiel. Erstmal ist es unglaublich heiß. Wirklich, es war sehr, sehr heiß. Und dann mit der Luftfeuchtigkeit, das war schon, musste man sich ein bisschen dran gewöhnen.
Ja.
Aber es ist super schön. Ich meine, überall sind da Pelikane, Delfine auch, überall. Also in dieser Bucht, das ist irre. Und ich konnte halt noch einen zweiten, das kann ich jetzt auch mal verraten, ich habe noch so einen zweiten kleinen Lebenstraum erfüllt. Ich habe da versteinerte Haifischzähne gesucht und auch gefunden.
Ach komm.
Ja.
Wow. Unglaublich. Habt ihr auch geangelt auf der Tour?
Ja, also mein Bruder ist passionierter Angler. Der ist auch Spearfischer. Aber wir haben halt die ganze Zeit immer hinten raus halt eine Leine gehabt.
Klassiker, ja.
Genau, wo dann auch ab und zu mal was Schönes angebissen hat.
Oh, herrlich. Erzähl mal, was habt ihr gefangen?
Der erste Fisch war gleich so ein Mahi-Mahi. Ach, also super, diese Goldmakrele, das Aushängeschild des Blauwassersegeln so ungefähr. Mhm. Also, und zum Schluss, kurz vorm Ärmelkanal, hatten wir sogar noch einen schönen Thunfisch an der Angel gehabt.
Ach.
Und das war richtig toll. Da hatten wir einfach mal 6 Kilo reines Thunfischfilet.
Bis er einem zum Hals raushängt, ne?
Ja, aber es war fantastisch. Also ich habe noch nie so frischen, so guten Fisch gegessen.
Ja, klar. Mhm. Ihr seid dann von South Carolina weiter nach North Carolina, was sich jetzt nicht nach einem langen Schlag anhört.
Nee, das waren 200 Meilen. Wir wollten einfach noch ein bisschen nach Norden, um einen guten Abschiedsort zu haben, um rüberzukommen auf die Azoren.
Und da habt ihr dann nur einen Tag verbracht und seid dann über den großen Teich.
Genau, wir haben geankert. Es ist ein bisschen wie eine Lagune, kann man sich das vorstellen, eine ziemlich große, wo viele Amerikaner mit dem Motorboot hinfahren, irgendwie sich da an den Strand legen oder andere Späße machen. und von da sind wir dann los. Genau.
Muss man da irgendwie ausklarieren oder wie läuft denn all das? Also diese rein, jetzt mal vom Staat aus gesehen, diese ganzen bürokratischen Dinge, muss man da irgendwas bedenken?
Das ist eigentlich ziemlich unkompliziert. Also mein Bruder war ja schon drin in den USA in Miami, hatte sich also schon generell einklariert gehabt und dann läuft das ganz in der App ganz praktisch.
Ach.
Da kannst du quasi einklarieren, du musst in den Bundesstaaten eigentlich auch ein- und ausklarieren. Das Wichtigste ist einfach, dass du diesen Zeitraum einhältst, wo du dich in Staaten aufhalten darfst, weil sonst wird es teuer, sonst muss man Strafe zahlen.
Es sind 3 Monate, ne?
Ja, ich glaube, es sind genau 3 Monate und wenn du einen Tag drüber bist, kostet gleich Geld.
Ja, aus dann steuerlichen Gründen, weil die Angst haben, dass du quasi dieses Boot dann in Amerika einführst oder was.
Ja, oder dass du irgendwie untertauchst und arbeitest heimlich. Das ist ja die große Angst, das hatten sie ja schon immer.
Und hat sich das unter Trump irgendwie geändert?
Nee, also ich muss sagen, auch die Einreise in Miami mit dem Flugzeug, man hat ja die ganzen Horror-Stories gehört, von wegen, man wird da eventuell zurückgeschickt oder kommt in den Knast oder wird irgendwie auf den Kopf gestellt, ob man irgendwie mal einen Spruch gesagt hat, der irgendwie links war oder so. Das war sehr, sehr entspannt. Überhaupt kein Problem einzureisen. Und auch sonst war das eigentlich eine sehr freundliche Atmosphäre.
Ja, genau. Erzähl mal, wie hast du die Amerikaner wahrgenommen? Weil sie sind ja ein, in erster Linie finde ich immer welcoming. Natürlich gibt es auch eine gewisse Oberflächlichkeit, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich es einfach so schön finde, wenn ich irgendwo mit offenen Armen und Neugierde und einem bestimmten amerikanischen Enthusiasmus begrüßt werde.
Das geht mir ganz genauso, da war ich schon immer Fan von, war vorher auch schon 2-3 Mal in den USA gewesen, das hat mich immer auch ziemlich begeistert.
Mhm.
Du musst halt klarkommen, okay, du bist in dem Moment, wo du den Rücken umdrehst, bist du eigentlich auch schon wieder vergessen.
Ja.
Aber dieses Welcoming, diese Gastfreundlichkeit erstmal oder auch diese in Geschäften, im Restaurant, du wirst immer behandelt wie ein kleiner König, das finde ich schon sehr, sehr angenehm.
Ja, finde ich auch. Bevor ihr dann los seid, ne, habt ihr wahrscheinlich nochmal, aber das habt ihr vielleicht auch schon in South Carolina gemacht, aber ihr habt auf jeden Fall ja nochmal eingekauft.
Ja.
Wie habt ihr euch versorgt? Worauf habt ihr geachtet? So für alle, die, ich weiß, da draußen hören uns ja so viele zu, die das auch erträumen und denken so, oh Gott, an was muss ich alles denken? Erzähl mal.
Ja, wichtig ist natürlich Wasser, dass man genug Wasser dabei hat.
Auch da unterbreche ich kurz. Also Wasser jetzt nur in Tanks oder auch wirklich Frischwasser in Flaschen?
Ja, wir haben in Tanks und dann noch in Ballon halt eingekauft, genau.
Mhm. Wie viel?
Wir hatten auf jeden Fall für eine Woche extra eingeplant gehabt, was eigentlich auch schon eher knapp ist.
Ja.
Pro Tag hatten wir gerechnet mindestens 1 Gallone. Also Gallone sind, was sind das, 3,5 Liter, ne?
Ja.
Und sonst haben wir, waren wir auch sparsam. Zum Abwaschen haben wir halt auch das Meerwasser genommen.
Klar. Und bei Nahrung habt ihr dann, weil man kann ja nicht so furchtbar viel Frisches mitnehmen, wie habt ihr das geregelt?
Ja, unsere Hauptnahrungsmittel waren eigentlich Zwiebeln. Also nicht Hauptnahrungsmittel, aber wir haben einfach viele Zwiebeln dabei gehabt. Das ist ja auch der Klassiker, weil die einfach irre lange halten.
Ja.
Die werden einfach nicht schlecht und sind natürlich auch super gesund. Also zu jeder Mahlzeit gab es halt auch frische Zwiebeln eigentlich.
Mhm. Ihr hattet auch verschiedene Kabinen, nehme ich an.
Also die Thermik hielt sich eigentlich an Grenzen. Ja, der Körper gewöhnt sich an einiges.
Bitte. Ja, genau. Wie lange habt ihr gerechnet, dass ihr braucht von North Carolina auf die Azoren? Und wie lange habt ihr gebraucht?
Ja, wir sind ausgegangen ungefähr mit einem Etmal von 100 Meilen am Tag, durchschnittlich. Und das haben wir eigentlich genau hinbekommen. Also wir haben 3 Wochen haben wir gerechnet oder sind wir von ausgegangen und wir waren genau nach 3 Wochen da.
Beschreib uns, wie es dann da draußen ist, wenn du dran gewöhnt bist, sagen wir mal, nach 3, 4, 5 Tagen bist du ja auf hoher See quasi zu Hause. Wie ist es dann für dich gewesen? Was hast du erlebt? Was ist in dir passiert?
Ja, natürlich, es ist so eine Grundentspannung. Mhm. Das Erste, was man sieht, wenn man aufsteht, natürlich, man macht sich einen Kaffee, geht ins Cockpit und sieht natürlich das Wasser, was jedes Mal anders aussieht. Ich meine, das kennt man auch von anderen Meeren. Das ist halt das Schöne am Meer. Es ist nie gleich. Das Licht, die Wolken, das Wasser, es ist einfach die Weite natürlich. Mhm. Das, ja, da fehlen mir jetzt fast jetzt die Worte. Also das ist einfach überwältigend.
Mhm. Hattest du so Gefühle, das ist jetzt mein Zuhause? Hattest du so in die Richtung mal gehende Gefühle?
Doch, also auf jeden Fall fühlt man sich dann irgendwo zu Hause. Du bist halt in deinem kleinen Mikrokosmos quasi, dieses kleine Boot. Mhm. Und du hast deinen Alltag, du isst, du machst Essen, du wäschst wieder ab und machst auch mal Körperpflege oder was auch immer. Und du bist halt wirklich da, du bist halt in dem berühmten Moment halt, ne, im Hier und Jetzt.
Ja,
Und alle Probleme sind halt sonst was wie weit weg und Kriege und alles Mögliche, es interessiert eigentlich gar nicht. Du kannst ja eh nichts dran ändern. Und das ist sehr schön. Also ich bin ja eigentlich auch so ein Typ, der guckt schnell mal auf sein Smartphone drauf, was ist weltweit gerade passiert und sowas irgendwie. Das nervt mich manchmal selbst schon, meine Familie auch.
Mhm. Ja, ja, es geht mir natürlich genauso.
Und das ist natürlich toll, wenn man mal wieder diese Erfahrung hat, dass man das gar nicht braucht irgendwie und dass es total egal ist, ob du jetzt informiert bist, was gerade in Pumuckl passiert ist und was halt nicht.
Genau, genau. Und ihr hattet kein Starlink oder so an Bord? Also ihr hattet kein Netz auf dem Wasser?
Doch, wir hatten Starlink tatsächlich. Das ist aber nach 2 Wochen abgerauscht oder nach 1,5 Wochen schon, weil wir so einen kleinen Wassereinbruch in der Batteriekammer da hatten.
Oha.
Also das war jetzt nicht dramatisch und der Ausfluss, der war halt verstopft gewesen, deswegen waren da irgendwie ein paar Zentimeter Wasser drin und der Inverter ist dann abgeraucht. Und dann hatten wir ab dem Moment kein Internet mehr und haben uns natürlich erstmal geärgert, aber dann war es natürlich umso schöner.
Und es ist nur das Starlink kaputt gegangen, sonst nichts?
Das war dann, ja, also der Inverter und darüber lief halt auch Starlink und sonst ist da nichts kaputt gegangen, ne.
Na gut. War es vielleicht sogar eine Erleichterung, dann einfach mal eine Woche kein Internet zu haben?
Ja, das war natürlich toll. Das Einzige war, konnte auch jetzt nicht irgendwie nach Hause telefonieren per Videocall.
Das ist ein Problem dann, weil die wissen ja nicht, dass der Inverter kaputt ist.
Ja, wir konnten das natürlich mitteilen. Wir waren jetzt irgendwie nicht top stumm da auf dem Wasser. Wir konnten so Textnachrichten schicken über so ein Garmin-Gerät und sagen, uns geht's gut, wir haben nur noch kein Internet mehr. Aber halt diese Videocall auch mit meinem kleinen Sohn, das war eigentlich schon abgemacht halt auch und das tat mir natürlich ein bisschen leid, irgendwie, dass das nicht funktioniert hat.
Wie war es mit deinem Bruder und dir? Weil das ist ja schon auch eine Herausforderung, ne?
Ja, wir haben uns noch nie so viel gesehen. Zeit mit einer verbracht, ist klar. Aber ich habe noch nie mit einem Menschen 9 Wochen auf einem kleinen Boot quasi zusammen gewohnt oder in einer anderen Behausung. Ich bin eigentlich auch eher so ein Typ, der braucht auch mal so ein bisschen Zeit zum Atmen zwischendurch.
Ja, ja.
Das ging wirklich gut. Das war erstaunlich gut. Also hatte ich eigentlich auch mit gerechnet. Natürlich geht man sich auch irgendwie mal kurz mal zeitlich auf die Nerven oder keift sich mal an. Also das,
ja, geht ja bei Brüdern ganz schnell, ne, wie ich weiß.
Das geht super schnell. Ja. Es geht schnell, aber es geht aber auch ganz schnell wieder vorbei.
Ganz halt. Genau.
Ja.
Ja. Glaubst du, dass das euer Verhältnis nochmal verändert hat auf Dauer?
Ja, bestimmt. Also wir wissen natürlich jetzt noch mehr, wie der andere tickt, Stärken, Schwächen, klar. Das ist schon einfach ein prägendes Erlebnis, was man zusammen nochmal gemacht hat.
Ja,
auch wenn mein Bruder jetzt schon auch lange vor unterwegs war mit dem Schiff. Aber die meiste Zeit war halt auch mit mehreren Leuten zusammen. Und zu zweit so einen ganz langen Schlag hat halt auch nicht gemacht vorher. Das war schon für uns beide, glaube ich, nochmal eine sehr schöne Sache.
Wie war's, als ihr Land in Sicht gekriegt habt?
Ja, das war schon sehr cool. Also das Ding, die Azoren sind natürlich unglaublich hohe Inseln, die sieht man ja irgendwie sonst waren schon. Und dann fährst du gefühlt nochmal eine Woche drauf zu, bis du dann wirklich da bist. Und wir sind halt nachts angekommen auf Flores, also am späten Abend. Und dann irgendwann hat man so die ersten kleinen Lichter gesehen, das ist schon irgendwie aufregend. Und dann sind wir da im Süden rum. Und auf einmal, da ist da ein Laserfeuerwerk quasi in den Himmel geschossen.
Das nenne ich mal Welcoming Culture.
Ja, und ich dachte, was ist denn jetzt los, bitte? Das war natürlich völlig irre. Wir sind genau angekommen, wo die auf Flores einen 5 Tage lange Fiesta feiern.
Ach, wie witzig.
Fiesta dos Emigrantes, wo sie alle Leute feiern, die mal weggefahren sind. Und die kommen dann halt wieder zu Besuch und dann feiern die 5 Tage mehr oder weniger durch.
Lustig.
Da sind wir gerade zum Anfang dieser Fiesta angekommen.
Wie waren die ersten Schritte an Land?
Die waren tatsächlich erstmal wackelig. Mhm. Also wir haben da an einer Keimauer angelegt und ich bin da die Leiter hochgeklettert, um die Leinen festzumachen. Da habe ich das Gefühl, ich falle da gleich runter, wenn ich nicht aufpasse. Mhm. Ja, das hat so da ein bisschen gedauert. Ja, aber das war irgendwie auch, es ist auf einmal so banal, aber es war total schön, da irgendwie aneinander rumzurennen. Da hat man sich auch echt drauf gefreut nach 3 Wochen.
Ja, klar.
Azoren ist natürlich auch so ein Sehnsuchtsziel. Da haben wir uns beide super drauf gefreut, da hinzusehen.
Ja, absolut. Wart ihr 3 Wochen auf Steuerbordbug?
Nee, wir waren Backbordbug, Steuerbordbug, Wind kam von vorne, Wind kam von hinten, da war alles dabei.
Ach, echt, ne? Mhm. War's segeltechnisch schwierig oder würdest du sagen, alles im Bereich des Machbaren?
Das war alles im Bereich des Machbaren. Also wir haben einmal einen etwas schwereren Sturm gehabt, der dann auch stärker war als prognostiziert. Das ging dann irgendwie Windspitzen bis 46 Knoten.
Ja.
Und man wusste nicht, wird das jetzt noch mehr? Weil das stieg einfach rasend schnell, ging diese Anzeige halt hoch, pro Sekunde irgendwie 1 Knoten. Und dann, jetzt muss es aber langsamer aufhören.
Ja.
Und das habe ich halt vorher auch noch nicht erlebt gehabt. Und das ist schon ein Erlebnis, dann merkst du halt auch wirklich, ja, du bist natürlich auf dich allein gestellt und
in einer Nussschale.
Und du bist dem Ozean einfach total egal, ob du da bist oder nicht.
Ja, klar. Hattest du Momente der Angst?
Also keine Angst um mein Leben gehabt, aber da, als das mit dem Sturm so losging oder so rasend schnell hochging, da hatte ich schon so ein bisschen so, kam mir so der Gedanke, ist es das jetzt eigentlich wert so? Oder muss das sein? Oder musst du das riskieren irgendwie und eventuell zu Hause bleibt dann jemand zurück? Aber das ist dann auch schnell wieder vorbei. Mhm. Also wenn das dann vorbei ist, ist es auch nur noch halb so schlimm auf einmal. Ne? Dann denkt man, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. gibt Schlimmeres.
Wie ging es da deinem Bruder? Aber es ging ja auch um sein Boot.
Ja, mein Bruder ist ein sehr entspannter Typ. Der lässt so gerne so die Sachen so auf sich zukommen. aber das hat er auch noch nicht gehabt, 46 Knoten draußen auf dem Ozean. Es war so ganz leicht angespannt bei uns beiden, aber auch nicht schlimm. So. Also wir haben dann auf dem Salonboden gesessen und haben da gegessen und haben mal abgewartet, bis halt irgendwann vorbei war.
Wie habt ihr es gemacht? Eine Sturmfock gesetzt oder?
Nee, wir hatten dann natürlich schon nach und nach die Segelfläche reduziert. Mhm. Dann war halt zum Schluss nur noch die Fock drauf. Mhm. Und da hätte man natürlich noch die Sturmfock setzen können. Dann war es dann aber, weil es dann so rasend schnell ging, war es dann eigentlich auch schon zu spät eigentlich. Und dann haben wir einfach gehofft, dass sie das aushält. Und dann hat sie aber auch.
Und war das eine Rollfock?
Nee, das war alles mit Schlagreitern. Also mit Segelwechsel und Einreffen, Ausreffen muss man halt zum Mast hin oder zum Vorstag.
Wow, und dann habt ihr euch reingesetzt, Autopiloten angemacht oder wie funktioniert das dann?
Genau, also erst war Windfahne, dann war noch ein bisschen per Hand steuern und dann, als dann auch schwerer Regen dazu kam und es richtig losging, dann sind wir halt rein, haben zugemacht und haben den Autopilot fahren lassen, was dann auch sehr gut funktioniert hat.
Mhm. Und wie lange dauerte das Ganze?
Insgesamt 36 Stunden.
Oh.
Aber es war jetzt natürlich, das waren nur die Spitzen mit 46 Knoten. Ne?
Nun dennoch sind 36 Stunden natürlich eine lange Zeit. Ne?
Das ist lang, das zehrt natürlich auch so. Und du denkst dann wirklich, ich kann das jetzt einfach mal wieder, ich will jetzt eine Flaute haben. Ich will jetzt einfach mal eine Flaute haben.
Und dann kommt die Flaute und denkst so, ach, jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen Wind haben.
Absolut, das ist irgendwie fast noch schlimmer.
Mhm, ja, genau. Mhm.
Ja.
Und dann seid ihr von Flores nach Fayal. Und da gibt es eben dieses berühmte Café, das westlichste Café Europas, Peters Café. Ich war auch schon mal da und war eigentlich entsetzt, wie wirklich extrem Menschen sich da abschießen. Ging dir das auch so?
Also den kompletten Abschuss hatten wir da irgendwie nicht erlebt. Also wir fanden das total, also die Atmosphäre ist nach wie vor sagenhaft, finde ich, da drin. Auch bist jetzt nicht so, du hast dann ein Bier ausgetrunken und dann essen und musst schnell wieder raus und mit den Nächsten reinkommen, wie man sich das vorstellen hätte können. Ich meine, jeder kennt dieses Café halt, ne? Ob du Segler bist oder nicht. Jeder auf der Insel, wenn du nach dem Weg fragst, dann, ja, wenn du beim Peter Cuppy Sport bist, dann musst du nach links oder rechts ungefähr. Ne? Also das ist so der Dreh- und Angelpunkt so ungefähr. So kommt dann das vor.
Ach schon.
Also es war da, das Bier zu trinken, das war das leckerste Bier überhaupt.
Ja. Ja, schön.
Es gab auch 2.
Ja, klar, das muss dann wahrscheinlich auch sein.
Ja.
Ihr seid dann, ich wollte gerade sagen von Peters Café, aber nee, ihr seid von Fayal dann weitergesegelt, wolltet eigentlich nach Portugal und habt dann aber spontan entschieden, die Zeit wird knapp, wir segeln durch nach Cuxhaven.
Ja, es war nicht ganz so. Also ursprünglich, mein Bruder wusste noch nicht so ganz, was mit dem Boot passiert. Und seine erste Idee war gewesen, ja komm, wir segeln an die Algarve, nach Faro. Da kommt das Boot irgendwie ins Winterlager, das ist ja gut geschützt vor den Atlantikstürmen und dann gucken wir mal, was damit passiert. Ob das Boot dann irgendwie auf die Kanaren verholt wird oder ein Familienboot auf der Ostsee wird, das war alles noch nicht klar. Und dann wurde ihm aber klar, das Boot muss weg, das muss ich verkaufen, weil jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Ich war über 2 Jahre auf dem Boot, ich muss jetzt auch mal wieder arbeiten, Geld verdienen. Dann hat er natürlich sein Kind bekommen und das passte auf einmal halt nicht mehr so richtig rein. Ja, dann ist natürlich einfacher, das Boot von Deutschland aus zu verkaufen. Dann hat er mich gefragt, du sag mal, wollen wir nicht irgendwie, kannst du dir auch vorstellen, dass du nach Cuxhaven segeln? Es wäre zeitlich gerade so machbar. So, ja, why not? Cool, das ist ja irgendwie noch schöner, sparen uns das Flugticket und segeln einfach direkt nach Hause. Und das haben wir dann gemacht.
Wow. Und dann wart ihr nochmal 3 Wochen auf dem Wasser, ne?
Dann waren wir nochmal 3 Wochen, ne? Dann war es natürlich auch so ein Kampf gegen die Flauten. Also das Azorenhoch hat uns da echt verfolgt. Haben so ein kleines Windfenster gehabt, um einen langen Schlag nach Norden zu machen. Links und rechts war quasi Flautenzone. Und dann sind wir nach Osten abgeknickt und konnten dann zeitlang auf den Ausläufern von dem Tief irgendwie Richtung Englischer Kanal rauschen, bis dann jemand auch wieder die Flaute uns eingeholt hatte. Ja, aber das Spannende war natürlich dann, vom Atlantik in den Ärmelkanal zu kommen.
Ja, schwieriges Gewässer, ne?
Ja, mit den Tiden ist natürlich, muss man natürlich alles einkalkulieren. Da hast du natürlich dann ordentlich Strom gegen an mitunter. Ja. Also sehr regelmäßig.
Genau.
Man kann es ja quasi in der Uhr ablesen. Aber es ist spannend. Ich meine, das Wasser sieht auf einmal, es ist grün und nicht mehr blau. Verkehr nimmt natürlich rapide zu. Ja, und dann nachher Nordsee ist natürlich nochmal völlige Gegenteil vom offenen Ozean, wo dann irgendwie alles voll ist mit Verkehrstrennungsgebieten, Ölplattformen, Windkraftanlagen, Fischer überall und da, also bist ja nur im Zickzack fahren eigentlich.
Ist dann am Ende auch nur noch so ein Ausliefern gewesen, ne? Also wir müssen jetzt irgendwie ankommen, so richtig viel Genuss ist da nicht mehr dabei, ne?
Nee, klar, Ärmelkanal gibt es natürlich auch wunderschöne Orte, wo man ran kann, irgendwie Nordbritannien und so, da hätte ich gerne auch noch ein bisschen Zeit verbracht, mein Bruder auch. Aber das Boot musste dann, es war dann schon ein bisschen auch ein Kampf mit der Zeit zum Schluss, dass wir das schaffen und die Flauten, dann mussten wir dann auch Motoren und sind dann eigentlich auch teilweise nur einmal einen Roscoff ran, tanken und gleich wieder weitergefahren. Schnell noch ein Baguette unter dem Arm und weiter ging's.
Wie ging's dann, als ihr an Land wart, weiter für euch? Also ihr habt euch dann wahrscheinlich unter Tränen getrennt.
Ja. Erstmal waren so ein paar eher so Freudentränen, dass wir da sind. Wir hatten auch einen ganz netten Empfang gehabt, Familie war da, ein paar Freunde. Das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, dies anzukommen halt dann. Jetzt hat man es echt geschafft. Das ist ein einmaliges Gefühl. Ich glaube, das können alle bestätigen, die sowas mal gemacht haben. Und dann ging es halt, ich bin an dem Abend schon mit einem Kollegen und Freund, der hat mich nach Lüneburg mitgenommen, wo ich wohne. Dann bin ich da spät abends angekommen und da ging es halt los am nächsten Tag. Frau und Sohn. Also meinen kleinen Sohn, den habe ich natürlich auch extremst vermisst. Der ist 3,5 Jahre alt. Für den ist das ja alles sehr abstrakt auch. Und für den war ich ja gefühlt ein Jahr weg.
Ja.
Das war schon sehr schön dann auch nach Hause. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Und einen Tag später war halt auch schon wieder Arbeit. Da saß ich am Schreibtisch. Das fühlt sich natürlich dann im ersten Moment ein bisschen.
Das ist surreal, ja.
Ja.
Jetzt hast du es gemacht. Du hast dir den alten Traum erfüllt, ne? Es ist ja mit so viel verbunden, also auch mit viel Weltvermissen, viel Leiden auch auf dem Wasser. Hat es sich gelohnt?
Auf jeden Fall. Also ich finde, auf so einer richtig guten Reise gehört auch ein bisschen Leiden dazu. Also das hatte ich schon immer gehabt, weil dann geht das einfach so richtig tief rein. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen. Natürlich gibt es Momente, wo man denkt, so ein Scheiß, warum mache ich das? Aber die sind immer ganz schnell wieder verflogen und 2 Minuten später genießt du schon wieder in vollen Zügen. Es ist einfach ein einmaliges Erlebnis und ich kann jeden verstehen, der da süchtig nach wird. Viele machen es ja nicht einmal, die machen es dann 2, 3, 4 Mal und
genau, also du gehst davon aus, dass du es auch nochmal machst?
Ja, also es wird jetzt ein bisschen dauern, weil ich musste meinem Sohn versprechen, dass ich nicht mehr so weit wegfahre allein.
Oder ihn mitnimmst.
Oder ihn mitnehmen, genau. Deswegen wird das eine Zeit bestimmt dauern, ein paar Jahre, aber ich träume schon davon, das wieder zu machen. Kann auch ein anderer Ozean sein, aber
klar,
so ein, das ist, ja, muss nicht nur einmalig sein.
Ja, ja. Zum Schluss, wir erwarten jetzt natürlich alle, die Yacht lesen, einen Artikel von dir. Bist du schon am Schreiben?
Erstmal schreibe ich für die Yachtwoche. so ein Mini-Format darüber oder irgendeine kleine Episode. Und dann gibt es im Herbst, ab Herbst geht es, glaube ich, los, gibt es so einen Zweiteiler über die Geschichte.
Und du hast Fotos gemacht und so?
Ja, ich habe auch Fotos gemacht, habe unglaublich viel runtergeschrieben unterwegs. Ja, da kriege ich auf jeden Fall zwei Artikel voll und noch ein bisschen mehr.
Hast du überlegt, eventuell ein Buch zu schreiben?
Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe auch extra sehr viel aufgeschrieben, auch was weitergeht als jetzt eine reine Reisebeschreibung. Das ist mein Ziel auf jeden Fall.
Wow. Morten, vielen, vielen Dank. Beeindruckend. Ich freue mich auf den Artikel und irgendwann sehen wir uns vielleicht mal zusammen auf hoher See.
Ja, man sieht sich immer zweimal und irgendwann auch mal auf dem Wasser.
Danke, Morten.
Alles sehr gerne. Bis denn.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.